Diagnostik. Bevor eine endgültige Diagnose abgegeben wird, erfolgt eine Anamneseerhebung. Sie beginnt mit dem ersten Kontakt mit dem Patienten und wird gefolgt von einer Befragung. Hier erzählt zunächst der Patient. Danach stellt der Therapeut oder die Therapeutin Fragen und schließlich kann der Patient oder auch die Patientin eventuell fehlende Punkte ergänzen. Die Befragung durch den Therapeuten erfolgt unter anderem nach den Richtlinien der ICD-10. Aus der Befragung ergibt sich der Befund, der dann schließlich zur Stellung der Diagnose und auch der Differentialdiagnose führt. Außerdem können Testverfahren, beispielsweise ein Intelligenztest, durchgeführt werden, die einen Befund sichern. Die Differentialdiagnose beschreibt mögliche andere Ursachen für den Zustand der Patienten, also mögliche andere Krankheitsbilder. Die Differentialdiagnostik wird dann herangezogen, wenn keine eindeutige Zuordnung zu einem Krankheitsbild besteht, beziehungsweise wenn andere, komorbide Krankheitsbilder in Frage kommen. Zur Diagnose werden die Elementarfunktionen abgefragt. Dies sind die beobachtbaren grundlegenden psychischen Funktionen, deren Störungen auf bestimmte Krankheitsbilder hinweisen. Die Störung der verschiedenen Grundfunktionen geben uns wichtige Hinweise auf die Art der Störung und auf die Prognose und vor allem auch auf die Therapie. Besonders Störungen des Bewusstseins, der Orientierung und der Merkfähigkeit lassen an eine organische Störung denken. Sie gehört grundsätzlich medizinisch abgeklärt, beispielsweise durch bildgebende, zum Beispiel Computertomographie, aber auch andere, zum Beispiel labordiagnostische Verfahren. Im Folgenden hören Sie die Störungen in einer tabellarischen Form. Zunächst die Elementarfunktion, danach die Beschreibung und dann die Störung. Denken. Dies ist die Datenverarbeitung im Kopf, das Zusammenfügen von Informationen. Formale Denkstörungen beeinflussen die Art und Weise, wie wir denken. Unser Denkablauf kann hier gehemmt oder zerstückelt sein. Inhaltliche Denkstörungen beziehen sich auf das, was wir denken. Zu ihnen gehören der Wahn und der Zwang. Wahrnehmung. Äußere oder auch innere Reize, die wir mit unseren Sinnen aufnehmen. Bei einer gestörten Wahrnehmung nehmen wir entweder Reize auf, die keine äußere Ursache haben, beispielsweise Halluzinationen, oder wir deuten äußere Reize um, beispielsweise Illusionen. Ebenso können gestörte Sinnesorgane ein falsches Bild unserer äußeren Welt liefern. Bewusstsein. Die Fähigkeit, aufgenommene Reize inklusive uns selbst bewusst wahrzunehmen. Unsere Bewusstseinskapazität kann durch Schlaf oder schlafähnliche Zustände bis hin zum Koma quantitativ vermindert sein oder es ist qualitativ eingeschränkt, beispielsweise durch ein Delir oder auch durch eine Demenz, durch Bewusstseinserweiterung oder auch Bewusstseinseinengung. Orientierung. Orientierung beschreibt die Fähigkeit, uns selbst und die Situation, in der wir uns befinden, einordnen zu können. Ist die Orientierung gestört, fehlen uns bestimmte oder auch alle Koordinaten zu unserer derzeitigen Situation, wie Ort, Zeit, Situation oder Person. Affekt. Affekt beschreibt unser gefühlsmäßiges Befinden. Eine Störung der Gefühle bewirkt, dass wir zu wenig oder zu viel fühlen, also niedergeschlagen oder gereizt sind. Auch können Gefühle außer Kontrolle geraten, nicht mehr zugeordnet werden oder gleichzeitig auftreten und somit nicht mehr eindeutig sein. Antrieb und Motorik. Antrieb bezeichnet die Motivation, etwas zu tun. Motorik bezeichnet die Fähigkeit, uns körperlich angemessen zu bewegen. Eine Antriebsstörung kann uns jede Motivation rauben oder uns übermotiviert machen. Ist die Motorik gestört, bewegen wir uns gar nicht mehr, zu wenig oder unsere Bewegungen entziehen sich unserer Kontrolle. Und schließlich Gedächtnis. Unser Gedächtnis speichert Erfahrungen und macht sie uns später per Erinnerung wieder zugänglich. Bei einer Gedächtnisstörung fehlt entweder die Fähigkeit, Erfahrungen zu speichern, die Merkfähigkeit, oder sie zu erinnern. Im Folgenden hören wir uns die einzelnen Störungen etwas genauer an. Bewusstseinsstörungen. Bewusstsein kann mit den Begriffen Wachheit, Bewusstseinsklarheit und Selbstbewusstsein beschrieben werden. Quantitative Bewusstseinsstörungen treten bei verschiedensten Hirnfunktionsstörungen auf. In der Reihenfolge der Klarheit und Wachheit gibt es Benommenheit, Somnolenz, Sopor, Präkoma und Koma und das Coma vigile, auch Apallisches Syndrom oder Wachkoma. Qualitative Bewusstseinsstörungen weichen von ihrer Art nach vom normalen Bewusstseinszustand ab. Hierzu gehören wahnhafte oder halluzinatorische Symptome. Zu ihnen gehören das Delir und der Dämmerzustand, aber auch die Bewusstseinseinengung oder die Bewusstseinserweiterung, wie sie beispielsweise auch bei Drogenkonsum in Frage kommt. Orientierungsstörungen. Man unterscheidet die Desorientiertheit zur Zeit, zur Situation, zum Ort und oder zur eigenen Person. Meistens sind zunächst die Orientierung zur Zeit und zur Situation betroffen, dann die Orientierung zum Ort und schließlich zur eigenen Person. Aufmerksamkeits- und Gedächtnisstörungen. Bei einem bewusstseinsgestörten Menschen ist die Aufmerksamkeit zwangsläufig auch gestört. Dies sind allerdings keine spezifischen Symptome einer psychischen Störung. Für die Diagnose bei Gedächtnisstörungen genügt es, zwischen Frisch- und Altgedächtnis zu unterscheiden. Bei Demenzerkrankungen gehen zunächst neue Inhalte verloren, erst bei fortgeschrittener Demenz auch alte Erinnerungen. Das Korsakow-Syndrom. Bei diesem Syndrom liegt eine Trias vor, bestehend aus Desorientiertheit, Merkfähigkeitsstörung und Konfabulation. Bei der Konfabulation ersetzt der Patient nicht mehr vorhandene Inhalte durch erfundene. Das Korsakow-Syndrom entsteht zum Beispiel nach schweren Alkoholdelirien oder Schädelhirntraumen. Es kann auch ein akutes Korsakow-Syndrom vorliegen, welches dann reversibel ist. Amnesien. Eine Amnesie ist eine zeitlich oder inhaltlich begrenzte Erinnerungslücke, die total oder partiell sein kann. Man unterscheidet zwischen retrograder, Erinnerungslücke vor dem Hirnschaden, anterograder, Erinnerungslücke nach dem Hirnschaden und congrader Amnesie. Dies ist dann eine Erinnerungslücke für die Dauer des Hirnschadens. Denkstörungen. Formale Denkstörungen sind Störungen des Gedankenablaufs. Zu ihnen gehören verlangsamtes, gehemmtes und eingeengtes Denken, Grübeln, Gedankensperren, Gedanken abreißen und abbrechen, umständliches, weitschweifiges Denken, Perseveration, also das Hängenbleiben beispielsweise an einem Wort oder einem Satz, und Neologismen, also Wortneubildungen. Bei der Manie beobachtet man auch Gedankendrängen und Ideenflucht, bei der Schizophrenie ein zerfahrenes Denken. Hier ist, anders noch als bei der Ideenflucht, kein zusammenhängendes Sprechen mehr möglich. Bei inhaltlichen Denkstörungen ist das Ergebnis des Denkens abnorm verändert. Zu ihnen gehören der Wahn und die Zwangsstörung. Den Wahn findet man bei Schizophrenie, psychotischen Depressionen und Manien und organischen Psychosen, beispielsweise der Eifersuchtswahn bei Alkoholabhängigkeit, das Alkoholentzugssyndrom oder Demenz. Ein Wahn ist eine krankhaft entstandene, die Lebensführung behindernde Überzeugung. Der Patient hält an dieser Überzeugung jedoch fest, obwohl sie aus seinen Erfahrungen heraus nicht als real betrachtet werden kann. Der Wahn ist erst einmal nicht korrigierbar. Er äußert sich in Wahnstimmung, etwas ist nicht in Ordnung, in Wahnwahrnehmung, das heißt eine real existierende Situation wird umgedeutet, in einen Wahneinfall, also einen plötzlichen Einfall, beispielsweise der Glaube, berufen zu sein, in wahnhafter Personenverkennung, ein Mann wird als Teufel gesehen, und Wahnarbeit oder auch systematisierter Wahn. Hier werden die Wahnwahrnehmungen zu einer eigenen Welt verkettet. Außerdem gibt es den symbiotischen Wahn. Ein gesunder Mensch übernimmt hier den Wahn des Partners für die Zeit des Zusammenlebens. Wahnthemen können sein Beziehungswahn, Verfolgungswahn, Verarmungswahn, Größenwahn und so weiter. Diesen Themen sind in aller Regel keine Grenzen gesetzt. Von einer Zwangsstörung spricht man, wenn immer wieder Handlungsimpulse auftreten, die man zwar als unsinnig erkennt, bei deren Unterlassung man jedoch gleichzeitig Angst oder Unbehagen verspürt. Im alltäglichen Erleben treten immer wieder einmal leichte Zwangsphänomene auf, habe ich den Herd ausgemacht und so weiter. Von Zwang spricht man deshalb erst, wenn bei Unterlassung eine unerträgliche Angst eintritt und die Handlung immer intensiver wiederholt werden muss und somit das Leben des Patienten erheblich beeinträchtigt. Es gibt Zwangsgedanken, Zwangsimpulse und Zwangshandlungen. Wahrnehmungsstörungen. Sie treten bei Störungen der Sinnesorgane, bei Psychosen und bei Schizophrenien, aber auch im normalpsychischen Bereich auf. Man unterscheidet zwischen Halluzinationen, akustisch, optisch, olfaktorisch, also Geruch, gustatorisch, also Geschmack und taktil, also Berührung, Illusionen und einfachen Wahrnehmungsstörungen, größer sehen, kleiner sehen, intensiver wahrnehmen etc. Ich-Störungen. Im Normalzustand ist uns klar, dass wir selbst sind, dass ich selbst bin. Abweichungen von diesem Selbstverständnis werden als Ich-Störung bezeichnet. Psychotische Ich-Störungen gehören nach K. Schneider zu den Erstrangsymptomen der Schizophrenie. Bestimmte Vorgänge werden nicht mehr als dem Ich zugehörig betrachtet, sondern als von außen gemacht, beeinflusst und gelenkt, zum Beispiel Gedankeneingebung, Gedankenentzug, Gedankenausbreitung oder die Willensbeeinflussung. Die Schranke zwischen dem Ich und der Umwelt wird hier aufgeweicht. Oft erklären die Patienten diese Erlebnisse mit Hypnose, Suggestion oder Fernsteuerungsapparaten, die sie lenkten. Kommt der Patient sich selbst fremd vor, spricht man von einem Depersonalisationserlebnis. Menschen mit Depressionen erleben sich abgekoppelt von der Welt, als Schatten oder im Nebel. Diese Erlebnisse haben nicht das Gefühl des von außen Gemachten. Deshalb werden sie den neurotischen Störungen zugeordnet. Sie können beispielsweise auch bei Ermüdung oder im normalpsychischen Bereich auftreten. Störungen der Affektivität. Affektivität beschreibt die Gesamtheit des Gefühlslebens eines Menschen, nach dessen Grundstimmung, Intensität, Ansprechbarkeit und Dauer. Affekt beschreibt die Gestimmtheit im Augenblick. Zu den Störungen zählen Affektverarmung, affektive Verflachung, Affektstarre, inadäquater Effekt, also beispielsweise Lachen auf einer Beerdigung, oder Parathymie, Affektinkontinenz, Ambivalenz, also Hass und Liebe bestehen nebeneinander, und Störung der Vitalgefühle. Antriebsstörungen und psychomotorische Störungen. Antrieb bezeichnet die Grundaktivität des Menschen, Dinge zu tun. Antrieb wird durch eine Motivation verursacht, Dinge zu tun. Zu den Störungen zählen Antriebsarmut oder Antriebsmangel, Antriebshemmung oder Antriebsschwäche und Antriebssteigerung und Antriebsenthemmung. Speziell bei der Schizophrenie beobachtet man Motorikstörungen, die man als katatone Symptome bezeichnet. Hierzu zählen die Hypokinesen, die sind eher abgemilderte, also negative Bewegungen, wie der Stupor oder der Mutismus, also sich gar nicht mehr bewegen oder gar nicht mehr sprechen, der Negativismus, die Katalepsie, also das Verharren in unbequemen Stellungen und Haltungsstereotypen. Und Hyperkinesen, also übertriebene Motorik, wie psychomotorische Erregungen, Bewegungs- und Sprachstereotypen, also das ständige Wiederholen von Bewegungen und Worten, die Echopraxie und Echolali, also das Nachreden und Nachmachen von Bewegungen, und Manierismen, das sind Grimassen, die geschnitten werden. Soweit zu den möglichen Störungen. Die Intensität und die Kombination verschiedener Störungen dieser Funktionen ergeben dann entsprechend das Krankheitsbild, das es zu diagnostizieren gilt. Im folgenden Kapitel wenden wir uns den Therapiemethoden in der Psychiatrie zu, bevor wir dann zu den einzelnen Krankheitsbildern kommen.